Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Hallo, sein Lieblingswort war grandios. Und besonders für schräge und abseitige Kunst konnte der Kurator Peter Lang sich und andere schwer begeistern. Schillernd, aber auch ziemlich kompliziert muss er gewesen sein. Und als Peter Lang vor 10 Jahren starb, da war sein Tod für viele eine Art offene Wunde. So wie für Peter Langs langjährigen Kumpel, den bildenden Künstler Roland Boden.
Das hat schon eine Weile gedauert. Ich habe auch lange von dem geträumt dann. Und er hat sich dann über seine Beerdigung beschwert. Er hat immer rumgemeckert, dass die Beerdigung so schlecht gewesen wäre, weil das ein Riesenaufwind war.
So. An den Kurator Peter Lang, der gerade für die Kunstszene in Mitteldeutschland wichtig war, erinnern wir gleich. Es kommt ja regelmäßig vor, dass wir hier an Künstlerinnen und Künstler erinnern, die schon gestorben sind. Nicht so häufig kommt es vor, dass wir an Leute erinnern, die diese Künstlerinnen und Künstler ausgestellt haben. So wie der legendäre Kurator Peter Lang, der 1958 in Leipzig geboren wurde und der vor ziemlich genau 10 Jahren, am 11. August 2014 nämlich, sehr plötzlich gestorben ist. Peter Lang muss ein so eigensinniger wie umtriebiger Kurator gewesen sein, immer auf der Suche nach Neuem und Abseitigen. Zum Beispiel hat er für die Landesgartenschau einmal einen Rentner aus Lauchhammer verpflichten wollen, der angeblich ein Perpetuum mobile erfunden hatte. Überliefert ist da ein Ton von Peter Lang im Gespräch mit diesem Rentner in einem Film von Freunden.
Ich habe auch mal Physik studiert und also mich hat es immer schon fasziniert, diese Sachen. Und da war ich jetzt vollkommen überrascht. Ich hatte einen Freund angerufen, der hat gesagt, Mann, da gibt es einen ganz verrückten Erfinder in Lauchhammer, der hat Perpetuum mobile erfunden.
Aus der Geschichte mit dem Perpetuum mobile wurde leider nichts. Sonst hätten wir wahrscheinlich noch viel mehr von Peter Lang gehört. Was für ein Mensch und Kurator Peter Lang war, davon hören wir jetzt mehr im Gespräch mit dem Maler und Grafiker Moritz Götze, einem langen Wegbegleiter, kann man sagen. Hallo, Herr Götze.
Hallo.
Wann und wo haben Sie eigentlich Peter Lang kennengelernt?
Wo ich angefangen habe mit Kunst, habe ich so Siebdruckgrafik gemacht und unter anderem hat dann eine dieser Siebdruckgrafiken die Fotografin Eva Mahn aus Halle gekauft und die hatte bei sich eine Geburtstagsparty und da hing die Grafik. Ich war selber gar nicht anwesend, aber Peter Lang war anwesend und hat die Grafik gesehen, hat gesagt, was ist denn das Komisches? Und hat sich die Adresse von mir geben lassen und dann kam eine Postkarte bei mir in den Briefkasten von Peter Lang, wo er mich gefragt hat, ob er mit mir in Berlin im Brechthaus in der Chausseestraße, das war damals eine wichtige Galerie für junge Kunst, die Galerie Schaufenster, ob er da mit mir eine Ausstellung machen kann.
Und dann müssen Sie uns doch aber auch nochmal verraten, wie kam denn Peter Lang selbst in die Rolle des Kurators? Wer war er?
Na, Peter Lang hat Kulturwissenschaften in Berlin studiert. Also das Erste, was er gemacht hat, war ein Physikstudium, was er abgebrochen hat, dann die Kulturwissenschaften. Und er hat dann als so künstlerischer Mitarbeiter in der Galerie im Baumschulweg in Berlin gearbeitet und hatte irgendwie diese Möglichkeit auf den Zugriff, die Galerie Schaufenster, da eine Ausstellung zu platzieren und hat das dann mit mir gemacht. Und an sich war sein Plan, weiterhin in Berlin Ausstellungen zu machen. Und er hatte auch schon Gespräche über eine Anstellung bei den staatlichen Museen in Berlin. Aber letztendlich ist das durch diese turbulente Ausstellungseröffnung bei mir mit dem berühmten Dichter Matthias Bader-Holz, der da seinen ersten Auftritt in Berlin hatte und den letzten Recken als Begleitband und anschließend dann noch eine Party in dem Atelierhaus von Bärbel Bohley, ist da sozusagen voll nach hinten losgegangen und aus der Anstellung wurde dann aus den Gründen nichts.
Also es klingt schon so durch. Peter Lang muss ein auch durchaus komplizierter Mensch gewesen sein. Was würden Sie sagen, was hat ihn ausgezeichnet?
Na, ausgezeichnet hat ihm, dass er sozusagen völlig unvoreingenommen sich auf das künstlerische Werk eingelassen hat. Da war das völlig egal, von wem das war und ob der bedeutend war oder nicht bedeutend oder ob das für ihn eine Aussicht hat, dass es ihn weiterbringt. Ihn hat das erstens mal so unmittelbar die Kunst interessiert und auch der Mensch. Und wenn das beides so zusammen funktioniert hat, sind dann in der Regel immer so sehr intensive Beziehungen über mehrere Jahre geworden. Und da Peter Lang ja immer auf Neues aus war, haben sich seine Interessen auch gewechselt. Das heißt, mit Künstlern, über die er total begeistert war, mit denen er zusammengearbeitet hat, hat sich aber weiterentwickelt und zu neuen Ufern. Und dann hatte er dann zu anderen Künstlern aus der Vergangenheit, das hat ihn dann nicht mehr so interessiert. Und das war dann auch manchmal ein bisschen verletzend, dass er die dann im Prinzip vergessen hat.
Ja, wenn wir mal bei den großen Entdeckungen sind, da ist auf jeden Fall zu nennen Karl-Hans Jahnke, ein Künstler, der in einer Psychiatrie saß und der ja so ganz wirklich comichaft fantastische Zeichnungen speziell zu Flugzeugen und Raketen gezeichnet hat. Sie haben gemeinsam mit Peter Lang eine große Mosaik- bzw. Hannes-Hegen-Ausstellung ins Leben gerufen. Diese Begeisterung für das Comic-Heft Mosaik, die hat sie beide, glaube ich, auch verbunden. Vielleicht können Sie uns die nochmal schildern. Was hat Sie da so fasziniert?
Na, ich denke, dass alle männlichen Wesen aus Ostdeutschland so in dieser Generation, also in unserem Alter, völlig geprägt waren durch die Dicke Dachs. Also das hat man überhaupt gar nicht ausgehalten. Also es ist ein Comic, was es in der DDR gab, was es nur unter dem Ladentisch gab, obwohl die Auflage bei 600.000 war, bei 17 Millionen ist das sozusagen eine gigantische Auflage, aber trotzdem gab es die nicht zu kaufen. Und man hat jeden Monat auf dieses Heft zugefiebert. Und das war ein großartiges Comic, wo die Dicke Dachs, die drei Protagonisten des Comics, die sind durch Zeit und Raum, also die waren im Weltraum auf anderen Planeten, aber die waren auch in der Ur- und Frühgeschichte und vor allen Dingen eben auch im 18. Jahrhundert sind die rumgereist und waren bei vielen Erfindern. Und dann gab es einen Abschnitt, wo sie mit Ritter Runkel in Venedig waren und in Byzanz. Also ist ein kulturgeschichtlich einmaliger, großartiger Comic, der toll gezeichnet ist, der ganz viel Wissen hintenrum aus Versehen vermittelt hat. Und das hat uns alle geprägt. Und da wir, und nicht nur wir beide, sondern es ganz viele Fans von dem Comic gab, war die Idee, zu Hannes Hegen mal eine Ausstellung zu machen, was der uns bedeutet hat und auch was wir an diesen Comics wichtig fanden. Weil es gab schon einige Fanausstellungen und wir hatten aber da einen ganz anderen Blick drauf, so mehr den künstlerischen Blick. Da gab es eine Anfrage der Frankischen Stiftung in Halle, ob wir Lust hätten für ein Ausstellungsprojekt, was wir kuratieren würden. Und dann kamen wir mit dieser Idee, Hannes Hegen, das Mosaik, Wissenskosmos, das hat einfach für diese Einrichtung dieses ehemaligen Waisenhauses, was vor 300 Jahren gegründet wurde, hat dieses Thema einfach wie die Faust aufs Auge gepasst. Mhm. Und so haben wir dann die Ausstellung gemacht und die ist dann so erfolgreich gewesen, dass die dann noch an 5 andere Orte ging, immer abgewandelt auf den Ort und den Schwerpunkt, was das Museum hatte. Und durch diese Ausstellung ist dann auch der Kontakt zustande gekommen, dann wirklich zu Hannes Hegen, der dazu geführt hat, dass dann der ganze Vorlass an das Zeitgeschichtliche Forum nach Leipzig gegangen ist.
Super, ja. Jetzt gibt es eben auch noch eine Ausstellung anlässlich des 10. Todestages von Peter Lang. Dieser Tod hat im Freundeskreis um ihn herum wirklich so eine Art offene Wunde hinterlassen. Und Sie haben gemeinsam mit den anderen Freunden und Freundinnen eine Ausstellung organisiert und einen Katalog herausgegeben, und zwar im Kunstraum Kaisers Aschern in Lützen-Poblis bei Leipzig. Kaisers Aschern, das ist, muss man sagen, ein fiktiver Kulturort aus Thomas Manns Deutschlandroman Dr. Faustus. Was hat es mit diesem Raum auf sich?
Naja, es ist ein sehr besonderer Raum. Der Raum hätte Peter Lang wunderbar gefallen, weil das auch das ist, was ihn ausgemacht hat. Er war ja immer auf der Suche und reisend. Und dieser Raum ist in Mitteldeutschland, also zwischen Leipzig und Halle, in einer Gegend, die durch die industrielle Entwicklung im 19. Jahrhundert total geprägt ist. Da gab es die ersten Braunkohlegruben, Brikettfabriken. Und in den 90er Jahren hat dann da eben die Deindustrialisierung eingesetzt. Und das hat irgendwie die ganze Gegend gezeichnet. Und der Kunstraum Kaisers Aschern heißt deswegen Kaisers Aschern, weil wir einen Raum gesucht haben, der ganz nah an diesen imaginären Ort ist. Und in dem Roman Dr. Faustus wird der Ort Kaisers Aschern verortet zwischen Halle und Naumburg, weil in Röcken Nietzsche geboren ist. Und dieser Raum, diese Kirche, diese Kirchenruine Kaisersaschern, die ist eben in dieser Gegend. Und auf unserem Grundstück liegt eben auch noch der Großvater von Nietzsche. Und es war ein Ort, in dem Nietzsche ganz viel war, weil sein Vater ist früh gestorben und sein Großvater war die einzig männliche Bezugsperson innerhalb der Familie. Und dadurch hat er da viele Sommer verbracht und im Prinzip seine schönsten Tage da verbracht. Und da haben wir überlegt, das ist an sich ein toller Ort für unseren Kunstverein. Der Nachteil ist nur, dass die Kirche eine Totalruine ist. Also die ist in den letzten 30 Jahren so eingefallen, dass kein Dachbalken mehr drauf ist, dass schon eine Kirchenseitenwand fast eingestürzt wäre. Wir haben da jetzt auch schon saniert und die Wände sind jetzt alle stabil und wir haben in das Museum so eine Art White Cube eingebaut, ohne Dach, wo aber auch noch die Bäume drin stehen. Und
was kann man da sehen ungefähr?
Ja, und das ist jetzt die dritte Ausstellung, die wir dort machen, also mit Peter Lang jetzt. Und da haben wir aus dem Umfeld von Peter Lang Künstler eingeladen, mit denen er zusammengearbeitet hat. Also neben Roland Boden, Tina Bara, eine Fotografin, Lisa Junghans, Alice Kawate, Jürgen Osterhild und Georg Hildebrand und noch viele andere, die dort so Sachen extra für die Ausstellung gemacht haben. Dann hängt auch noch eine Grafikmappe, die 1990 Peter Lange herausgegeben hat, wo er in Leipzig Galerist war. Und da hängt dann wirklich eben in dieser fast offenen Kirche, nur durch den Regenschutz geschützt, auch eine Neorauch-Grafik.
Tolle Sache. Sie haben uns sehr viel Lust gemacht. Moritz Götze, ganz herzlichen Dank. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Lust bekommen haben, die Ausstellung über Peter Lang, diese Hommage, ist noch zu sehen bis nächsten Sonntag, also bis zum 6.10. im Kunstraum Kaisersaschern in Lützen. Der Katalog zu dieser Ausstellung, der ist erschienen im Hasen Verlag Halle unter dem Titel Der Kurator Peter Lang. Moritz Götze, vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch.
Nagelneuer bezahlbarer Wohnraum für 12 Leute, nicht irgendwo im Nirgendwo, sondern mitten in Frankfurt am Main. Dazu flexible Räume aus gebrauchtem Material und ein Begrünungskonzept, das echtes Baumhaus-Feeling zaubert. Das ist The Frankfurt Prototype, ein Musterhaus für soziales und ökologisches Bauen, entwickelt von Studierenden und es steht im Innenhof des Senckenberg-Forschungsinstituts und Naturmuseums in der Nähe der Messe Frankfurt. Die ersten Nutzerinnen sind Künstlerinnen, die aus Afghanistan geflohen sind. Mein Kollege Ludger Fittger hat das Ganze besichtigt.
My name is Razia Akbari and I'm a member of the Center for Contemporary Arts Afghanistan, now in exile.
Die afghanische Videokünstlerin Razia Akbari ist eine von 14 Frauen in der insgesamt 20-köpfigen Gruppe des CCAA, des Zentrums für zeitgenössische Kunst Afghanistans im Exil e.V. Vor anderthalb Jahrzehnten hatte das CCAA in Kabul die erste Ausstellung zeitgenössischer Kunst von Frauen in Afghanistan organisiert. 2020 wurde die Künstlerinnengruppe von den Taliban vertrieben, Deutschland nahm sie auf. Ab heute stellt die Gruppe Porträtfotos, Zeichnungen oder Videoarbeiten etwa zur seelischen Zerrissenheit im Exil im Frankfurter Prototyp aus. Das ist ein von Kunststudierenden der Städelschule gemeinsam mit angehenden Architektinnen und Architekten der FH Frankfurt am Main geschaffenes Musterhaus aus recyceltem Stahl und gebrauchtem Schalungsholz von Autobahnbrücken. Initiator des Projektes ist der FAZ-Kunstkritiker und Gastprofessor der Städelschule Niklas Mark. Beim Presserundgang durch das Haus, das auf dem Hof des Senckenberg Naturmuseums nicht weit entfernt von der Messe Frankfurt am Main errichtet wurde, erläutert er, wie seine Kunststudierenden die Idee im Seminar entwickelten.
Wie Sie alle wissen, ist es so, dass das Bauen, also Betrieb, Bau und Abriss von Gebäuden insgesamt für 40% des Klimawandels zuständig sind. Das heißt, wenn wir da etwas ändern wollen, müssen wir an die Art, wie wir bauen, was wir bauen und womit wir bauen, herangehen. Das war eine große Frage, die wir uns gestellt haben. Wie kann man in Zukunft bauen nachhaltiger? Aber, und da ist Frankfurt natürlich auch ein guter Ort, um das zu diskutieren, wir haben auch eine soziale Krise des Bauens. Wir haben immer weniger Räume, in denen sich alle Menschen treffen können, in denen sie zusammen Zeit verbringen können. Wir sehen das hier an diesem Ort auch sehr schön. Die Architektur der Luxusimmobilien greift sozusagen wie so eine große Tsunami-Welle auch in dieses Viertel ein. Und es ist ja auch ein Ort, wo einige Gebäude bald abgerissen werden.
In der Tat, der erste Hochhausturm mit Luxuswohnungen schiebt sich ganz nah an das alte Univiertel in Frankfurt-Bockenheim heran, in dem The Frankfurt Prototype nun 3 Monate steht. Auf insgesamt 3 Etagen soll dort nicht nur die Kunst der Exilafghaninnen gezeigt werden. Das Gebäude selbst soll ein Angebot sein, künftig etwa für Studierende oder Geflüchtete wieder bezahlbaren und aus nachhaltigen Materialien erstellten Wohnraum zu schaffen. Auch in der teuren Mainmetropole. Niklas Mark.
Und dann haben wir etwas gemacht, das ist eigentlich wie ein Spiel. Wir haben gesagt, was könnte man für das hässlichste kleine Einfamilienhaus in Oberursel für diesen Preis bauen, in dem bis zu 12 Menschen würdevoll leben können. Und da haben wir natürlich erstmal gesagt, das ist gar nicht machbar, das ist gar nicht denkbar. Und ich bin froh, dass jetzt die Studierenden hier, die sich hier versammelt haben, doch eine Lösung gefunden haben, wo man sagen kann, das kann sehr wohl gehen. Und das ist denkbar und möglich, dass wir für den Preis eines Einfamilienhauses etwas bauen, in dem man anders zusammenlebt, in dem man aber auch anders mit der Stadt zusammenlebt.
Dazu dient im Erdgeschoss eine kleine Markthalle. Darüber sind auf 2 Etagen Wohnräume von jeweils kaum mehr als 10 Quadratmetern, aber auch großzügige Holzbalkone, die am Ende komplett begrünt werden sollen. Eine Gruppe von Studentinnen hat für die Balkone und die kleinen Innenräume platzsparende Hocker entworfen, die an den sogenannten Ulmer Hocker aus den 1950er Jahren erinnern. Sie können so ineinander gestellt werden, dass sie kaum noch Platz wegnehmen, wenn sie nicht gebraucht werden. Luisa Horst, Architekturstudentin von der FH Frankfurt am Main.
Für das Material haben wir uns für Holz entschieden, weil wir das eben auch sehr gut aus wiederverwendeten Materialien zusammenstellen konnten. Also wir sind zum Beispiel durch die Straßen gelaufen, haben Sperrmüll angeschaut und uns da dann Platten rausgesucht, was natürlich auch sehr schwer war, weil man muss ja dann auch die richtigen Maße finden, es muss stabil sein, es muss gutes Holz noch sein. Aber wir haben auf jeden Fall dann aus vielen Stücken was zusammengesucht und daraus dann unseren ersten Prototyp sozusagen auch von dem Hocker gebaut.
Nun hoffen die Studierenden, genau wie die afghanischen Exilkünstlerinnen, noch auf einige milde Herbstwochen. Denn The Frankfurt Prototype ist nicht beheizbar. Es ist eben ein Musterhaus. Doch wer bei der Begehung friert, kann sich gleich nebenan im Senckenberg Naturmuseum aufwärmen. Der Besuch des experimentellen Bauwerks lohnt sich in jedem Fall.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der US-Schauspieler John Amos ist tot. Wie erst jetzt bekannt wurde, starb er bereits am 21. August eines natürlichen Todes. Das bestätigte sein Sohn. Der in New Jersey geborene Amos spielte zunächst American Football, bevor er in den 1970er Jahren seinen Durchbruch als Schauspieler mit der US-Serie Good Times schaffte. Seine Rollen in Filmen wie Stirb langsam 2 mit Bruce Willis oder Der Prinz aus Zamunda an der Seite von Eddie Murphy machten ihn auch international bekannt. Sein Schaffen umfasst mehr als 100 Produktionen und brachte ihm mehrere Preisnominierungen ein. Nintendo hat heute ein eigenes Museum in Japan eröffnet. Die Besucher können darin die mehr als 130-jährige Geschichte des japanischen Videospielherstellers entdecken, dessen Produktion mit Spielkarten begann. Es zeigt viele Produkte des seit 1889 bestehenden Unternehmens, von besagten Spielkarten bis hin zu Spielzeug und Brettspielen, bevor es mit seinen Videospielen einen weltweiten Erfolg erzielte. Zu den ungewöhnlicheren Ausstellungsstücken aus der Produktion von Nintendo zählen ein Kopierer und ein Kinderwagen. Außerdem können Besucher in einem interaktiven Teil beispielsweise Videospiele mit einem riesigen Joystick steuern, bei dem 2 Personen ihre Bewegungen koordinieren müssen. Das Museum befindet sich in der Stadt Kyoto auf dem Gelände einer alten Fabrik des Unternehmens. In Köln wird seit gestern Abend die private Kunstsammlung des verstorbenen Kunstkurators Caspar König versteigert. Den höchsten Preis erzielte bisher das Gemälde May 7th, 1967, des japanischen Konzeptkünstlers On Kawara mit gut 1 Million Euro. Eine Bleistiftzeichnung von Caspar David Friedrich für eine Waldstudie, auf der er für die spätere farbliche Umsetzung des Lichteinfalls Zahlen notierte, wurde für 66.000 Euro verkauft. König war von 2000 bis 2012 Direktor des Museums Ludwig in Köln und galt als einer der herausragenden Kunstkenner Deutschlands. Am 9. August war er nach längerer Krankheit im Alter von 80 Jahren in Berlin gestorben. Den Verkauf seiner Sammlung hatte König mit Blick auf seinen nahenden Tod selbst organisiert. Mehr als 30 Jahre nach dem Ende der erfolgreichen amerikanischen Sitcom Cheers ist eine britische Neufassung der Serie in der Entwicklung. Das berichtet die britische Zeitung The Independent. In dem US-Serienklassiker, der 11 Staffeln lang von 1982 bis 1993 lief, ging es um eine Bar in Boston, die von einem pensionierten Baseballspieler der Boston Red Sox geleitet wurde. In den Hauptrollen spielten damals unter anderem Ted Danson, Woody Harrelson und Rhea Perlman sowie in späteren Staffeln auch Christy Alley. Das Remake wird dem Bericht zufolge derzeit von Big Talk Studios entwickelt, dem Produzenten hinter der britischen Dramaserie The Outlaws. Während die Originalserie in einer Bar spielt, soll das Remake in einem britischen Pub angesiedelt sein. Die Macher wollen sich demnach von den ursprünglichen Charakteren inspirieren lassen, um sie ins Heute zu bringen und etwas Neues zu schaffen.
Es war die Black Lives Matter-Bewegung, die seit 2020 dafür sorgt, dass auch hierzulande langsam mehr auf größere Vielfalt bei der Rollenbesetzung im Kino und Fernsehen geachtet wird. Immerhin könnte man sagen, gibt es jetzt zum Beispiel in Tatort- oder Polizeiruffolgen mehr Gerichtsmedizinerinnen of Color. Der Schauspieler, Musiker und Filmproduzent Tyron Ricketts, der hat hier im Programm mal sehr schön erklärt, warum es damit nicht getan ist.
Also wenn ich sage, es hat sich viel verändert, heißt das nicht, dass nicht noch viel zu tun wäre. Wandel und Veränderung kriegen wir nur hin, wenn wir das wirklich aktiv nach vorne treiben. Wenn wir wirklich eine Erzählung wollen, in der die 27,3% der Menschen mit Migrationsgeschichte, die in Deutschland leben, auch tatsächlich angemessen repräsentiert werden, müssen sich natürlich auch die Strukturen verändern. Das heißt, nicht nur vor der Kamera müssen Veränderungen stattfinden, sondern in den Writers' Rooms, in den Produktionsfirmen, in den Sendern, an den Tischen, wo Entscheidungen getroffen werden, welche Geschichten wie erzählt werden.
Tyron Ricketts eigene Serie Sam, ein Sachse, läuft aktuell im MDR-Fernsehen. Im ersten geht am Freitag außerdem die sechsteilige Serie Made in Germany an den Start, die das Leben von 6 postmigrantischen jungen Leuten um die 20 erzählt. Koumba, Annie, Seda, Jamila, Mo und Niki heißen die. Und über die Serie und die Arbeit daran spreche ich jetzt mit Anta-Helena Recke, die nämlich zum Writers Room von Made in Germany gehört hat und die bei 2 Folgen auch Regie geführt hat. Hallo, schönen guten Tag.
Hallo, schönen guten Tag.
6 Folgen, 6 Protagonisten, worum geht es in Made in Germany und wie sind überhaupt diese Folgen miteinander verbunden?
Eigentlich geht es in Made in Germany einfach um eine junge, kann man sagen, diverse Freundesgruppe in Berlin aus der Generation Z, die ihren, ja, mit den typischen Fragen eines jungen Lebens eine außergewöhnlich freie Stadt navigieren und auf ganz verschiedene Arten und Weisen das Code-Switching verinnerlicht haben.
Ja, Sie sagen, dass diese 6 jungen Leute miteinander befreundet sind. Spielen die dann in jeder Folge alle 6 mit oder wie ist das ungefähr gelöst?
Made in Germany ist ja eine Anthologieserie. Das heißt, die Erzählstruktur ist etwas loser, als man das vielleicht in Deutschland noch gewohnt ist. Will heißen, also jede Figur steht in ihrer eigenen Folge im Mittelpunkt als Protagonistin. Und manche der anderen Figuren kommen als Nebenfiguren vor, manchmal auch nur ganz an der Seite sozusagen. Es ist quasi, diese Menschen sind miteinander verbunden und kennen sich in der Geschichte mehr oder weniger. Manche sind Best Friends, manche sind nur Bekannte, die sich ab und zu mal auf einer Party grüßen. Aber sie verbindet ein gemeinsames Milieu, eine gemeinsame Stadtgesellschaft. Man erkennt, obwohl jetzt nicht alle sich in jeder Folge auf dem gleichen Hof treffen und alles miteinander besprechen, doch den Zusammenhang zwischen den Figuren und wie die vielleicht zueinander stehen.
Mhm. Jetzt ist das Besondere ja, dass nicht nur vor der Kamera wirklich überdurchschnittlich viele People of Color, Menschen mit Migrationshintergrund zu sehen sind, sondern auch in dem Team, was diese Serie erarbeitet hat, ganz, ganz wirklich ungewöhnlich viele Leute mitgearbeitet haben, die im Grunde so einen Hintergrund haben. Wie war das, diese Mitarbeit? Also ist man dann automatisch freier im eigenen Erzählen, weil man nicht so viel mit gleich erklären muss? Wie würden Sie das beschreiben?
Ich als Neuling in der Film- und Fernsehbranche habe auch mich gewundert darüber, dass es scheinbar ein absolutes Novum ist, dass zum Beispiel eine kurdische Figur auch von einem kurdischen Drehbuchautoren geschrieben und inszeniert wird. Mhm. Also das ist wohl etwas sehr Besonderes an unserer Serie, dass der Writers Room, die AutorInnen und die RegisseurInnen ein Erfahrungswissen über ihre Figuren mitbringen. Es bedarf aber trotzdem vieler Gespräche der Autorinnen untereinander. Also ich glaube, das trifft auch bei weißen Figuren und bei so mehrheitsgesellschaftlichen Figuren zu. Es geht beim Schreiben und Inszenieren immer um so ein Spannungsverhältnis zwischen einer subjektiven Perspektive und dem Wunsch, für ein breites Publikum zugänglich zu sein.
Ja, jetzt ist es ja so gewesen, dass an diesen Drehbüchern für die 6 Folgen insgesamt 9 Personen mitgemacht haben. Sie waren eben eine davon. Wie muss man sich eigentlich diese Arbeit im Kollektiv konkret vorstellen? Also sitzt man da wirklich gemeinsam in diesem sogenannten Writers Room, unterhält sich die ganze Zeit wie in so einem Großraumbüro, schreibt da gemeinsam an den Dialogen oder wie läuft das ungefähr?
Also ich muss sagen, ich war nicht im Writers Room, sondern bin im Exposé-Status des Projekts eingestiegen. Im Writers Room wird sich tatsächlich viel unterhalten, es werden Ideen hin und her geworfen und es wird sozusagen eine grobe Idee wer sind diese Figuren, wie hängen die miteinander zusammen, was ist das Setting, was sind sozusagen übergreifende Themen und Konflikte besprochen. Und die Dialogarbeit konkret findet dann aber schon beim Drehbuchschreiben statt. Und das war bei uns tatsächlich auch so, dass wir viele Folgen wurden als Duo, also wurden von Drehbuch-Duos geschrieben. Mhm. Genau, also das ist nicht wirklich im Wortsinne kollektiv, aber es stecken doch sehr viele hinter den einzelnen Arbeitsschritten.
Ja, Sie haben bei 2 Folgen auch Regie geführt und das war überhaupt das erste Mal für Sie beim Film. Vorher haben Sie eben wirklich eigentlich ausschließlich am Theater gearbeitet. Wie war das jetzt? Wie hat es Ihnen gefallen?
Ja, das war ganz toll. Es war eine interessante Mischung aus etwas sehr Unbekanntem, also dem Produktionszusammenhängen, und etwas wahnsinnig mir Vertrautem, nämlich also der konkreten Dreharbeit an sich, also dieses Produzieren von Momenten großer Präsenz und großer Bedeutungskraft in einem sehr stressigen Setting, wo Zeitdruck herrscht, und da immer wieder sozusagen trotzdem so das Künstlerische herausarbeiten zu müssen, das war mir sehr vertraut von den Theaterproben. Ja, und ich habe die Arbeit vor allem mit den jungen SchauspielerInnen sehr genossen.
Hm. Apropos junge SchauspielerInnen, das waren eben längst nicht nur Profis, sondern bei Made in Germany spielen auch mehrere Laien mit. Wie ging das eigentlich zusammen? Also die Profis und die Laien so miteinander vor der Kamera zu vereinen und auch schlüssig spielen zu lassen, war das eine Schwierigkeit?
Also ich halte ja nicht so wahnsinnig viel von dieser scharfen Unterscheidung zwischen Profi und Laien. Ich würde sagen einfach, dass wir sehr viele DebütantInnen dabei hatten. Das war ein experimenteller Vorgang, weil auch hinter der Kamera viele DebütantInnen da ihre erste Arbeit vorgelegt haben. Es hat für mich auf jeden Fall zu einer großen Offenheit und Kollegialität einfach geführt. Ich hab den Prozess sehr genossen. Natürlich ist das an manchen Stellen dann fragil, aber genau das ist auch der Nährboden für besondere Momente oft.
Made in Germany heißt die Serie und ab Freitag läuft sie in der ARD. Wir haben gesprochen mit Anta Helena Recke, sonst Theaterregisseurin, und diesmal zum ersten Mal mit dabei, auch hinter der Kamera. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Danke auch.
In der Vorabendserie Marienhof gab es seit den 90er Jahren eine Hauptfigur, die im Rollstuhl saß und von einem Schauspieler mit Glasknochen dargestellt wurde. Erwin Aljukic gehörte 14 Jahre lang zum Hauptcast der Serie und war damit ein einsamer Vorreiter im deutschen Fernsehen. Denn Schauspielerinnen und Schauspieler mit Behinderung sind hierzulande immer noch eine Seltenheit. An der fehlenden Präsenz dieser Minderheit von immerhin etwa 10% der Bevölkerung will die Initiative Cast Me In etwas ändern. Zum ersten Mal hat sie jetzt mit dem deutschen Nachwuchspreis First Steps Award zusammengearbeitet. Christian Berndt stellt Cast Me In vor.
Deutsche Duckbahn tanzt im Rhythmus der Musik, obwohl er gehörlos ist. Der Tänzer und Schauspieler arbeitet an großen deutschen Bühnen und im Film. Kürzlich war er als Dozent zum Thema die Poesie der Gebärdensprache eingeladen. Und zwar als Teil eines Workshop-Tages, den die Initiative Cast Me In zum ersten Mal gemeinsam mit dem deutschen Filmnachwuchspreis First Step Awards veranstaltet hat.
Wir finden, das ist einfach einer der besten Rahmen, dass wir eben die Zukunft von morgen neu gestalten wollen mit eben den angehenden Filmschaffenden von morgen.
Cast Me In hat die Journalistin Tina Thiele aus ihrer Talentförderungsplattform Casting Network herausentwickelt. Anlass war eine Studie, die 2019 im Zuge der MeToo-Debatte Diskriminierungen in der deutschen Filmbranche untersucht hatte.
Die Studie hat aber auch gezeigt, dass ein Bereich überhaupt gar nicht analysiert werden kann. Und das ist der Bereich von SchauspielerInnen oder eben auch Filmschaffenden vor und hinter der Kamera, die eine Behinderung haben. Und dieser Frage bin ich nachgegangen. Warum haben wir darüber keine Zahlen? Gibt es die nicht?
Thiele initiierte daraufhin ein Format, das Filmschaffende vernetzte. Seit 2022 existiert die Plattform Cast Me In. Sie unterstützt Schauspielerinnen und Schauspieler mit Behinderung, soll aber gleichzeitig auch die Filmbranche dafür sensibilisieren, welchen Hürden Betroffene bis heute ausgesetzt sind.
Im Bereich SchauspielerInnen mit Behinderung ist es so, dass wirklich der Zugang zur Professionalisierung verwehrt worden ist. Es ist zum Beispiel auch schon bei den Schauspielschulen, ja, bei der Versicherung wird der Gesundheitszustand abgefragt. Und wenn dort eben steht, da ist eine körperliche Beeinträchtigung, dann wird dem Ganzen sehr nachgegangen.
Mit der Folge, dass eine Behinderung die Aufnahme an Schauspielschulen verhindern kann. Und das Gleiche passiert auch an Filmsets, wie Florentine Schlecht erzählt. Sie war letztes Jahr für ihre Rolle in dem Film Was wir wollen bei den First Step Awards nominiert.
Dass es einfach so war, dass Versicherungen gesagt haben, zum Beispiel jetzt meinen Spielpartner, wir versichern ihn nicht, weil er hat ein zu großes Verletzungsrisiko aufgrund seiner Behinderung und das können wir nicht leisten. Dann musste eben das ganze Filmteam private Bürgschaften irgendwie zusammensammeln, dass man eben ihn versichern konnte.
Auch Florentine Schlecht, die im Rollstuhl sitzt, musste für ihr Filmdebüt gesundheitliche Nachweise erbringen.
Da mussten wir dann auch angeben, wie extrem sportlich wir sind, damit wir damit eben zeigen können, dass wir kein Risiko darstellen, weil wir eben sehr, sehr sportliche Rollstuhlfahrer zum Beispiel sind. Also ich zum Beispiel, ich bin früher Monoski gefahren und ich bin auch im Schwimmverein tätig.
Die Dreharbeiten für Was wir wollen über die Liebesgeschichte zwischen zwei Menschen mit Behinderungen liefen sehr gut, meint Schlecht. Aber in Filmen und Serien vermisst sie vor allem eins im Hinblick auf Inklusion.
Es ist jetzt eigentlich selten der Fall gewesen, dass ein Mensch mit Behinderung einfach mal eine Nebenrolle hat und einfach nur dabei ist. Sondern wenn es um einen Menschen mit Behinderung geht, dann ist der gleich das Thema und es geht irgendwie um die Krankheit oder was auch immer. Aber es ist nie irgendwie einfach mal nur, ich sage jetzt mal, die Bürotante, die halt zufällig im Rollstuhl sitzt.
Inzwischen gibt es auch positive Beispiele, etwa die britische Netflix-Serie Sex Education. Allerdings ist England, was Inklusion im Film betrifft, viel weiter als Deutschland, so Tina Thiele.
Da ist die BBC, sag ich mal, 10 Jahre voraus. Das fängt wirklich damit an, dass in Kindersendungen einfach schon vor Jahren Kinder im Rollstuhl sitzen.
Auch der Schauspieler und Dozent an der Otto-Falkenberg-Schauspielschule in München, Murali Perumal, sieht erst seit 2-3 Jahren wirkliche Fortschritte bei der Inklusion von Schauspielern hierzulande.
Bis heute ist es ganz schwer, Menschen mit Behinderung an Schauspielschulen zu finden. Ich war selber vor 3 Jahren in der Jury beim Bundeswettbewerb der deutschsprachigen staatlichen Schauspielschulen und da habe ich keine einzige Person mit einer Behinderung gesehen.
Das Problem sei auch, dass viele sich erst gar nicht trauen, Schauspieler zu werden, weil Menschen mit Behinderung so wenig präsent sind in Film und Theater. An der Falkenberg-Schule will man nun gezielter Gruppen anwerben, die man bisher nicht erreicht hat.
Wir bieten dann auch nächstes Jahr vor der Aufnahmeprüfung so eine Art Preschool an, also Vorschule. Das heißt, wir laden explizit die Menschen unterschiedlichster marginalisierter Gruppen ein und wollen denen so ein bisschen zeigen, wie sieht so ein Unterricht aus in der Schule. Also einfach da die Barrieren etwas hemmen, also weil sonst werden die ja nicht angesprochen.
Allerdings müssen die Schauspielschulen für Studierende im Rollstuhl Barrierefreiheit schaffen und die Arbeit mit Gehörlosen zum Beispiel erfordert eigene Techniken, die erst erprobt werden müssen. Diese Herausforderungen nimmt man an der Falkenberg-Schule jetzt in Angriff.
Das ist schon hochkomplex. Da arbeite ich mich gerade rein.
Im Moment gibt es nur einen Schauspielschüler mit Körperbehinderung an der Falkenberg-Schule, aber die an die Schule angeschlossenen Münchner Kammerspiele sind Vorreiter, was Inklusion an deutschen Bühnen betrifft. Und dort zeigt sich, was man damit gewinnt. Neue Talente, die bisher niemand wahrgenommen hat. Theater und Film entdecken nun langsam dieses Potenzial.
Christian Berndt über Inklusion im deutschen Film.